SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Wir kommen zum nächsten Buch, das auf Platz 3 der SWR Bestenliste im Mai steht und garantiert den Preis für den originellsten Titel des Jahres bekommt. Wo der spitzeste Zahn der Karawanken in den Himmel hinauf fletscht, heißt der Debütroman der österreichischen Autorin Julia Joos, der im Surkamp Verlag erschienen ist. Der Titel zeigt, wo die Geschichte spielt, nämlich in Kärnten, ganz in der Nähe zur slowenischen Grenze. Christoph Schröder, schildern Sie doch bitte einmal die erzählerische Ausgangslage der Geschichte.
Ja, wir befinden uns im Jahr 1994 in einem Dorf am Fuß der Karawanken, Sie haben es gesagt, in Kärnten. Und wir lernen die Ich-Erzählerin kennen. Jedenfalls können wir davon ausgehen, dass es eine Erzählerin ist. Die ist 11 Jahre alt und wird nur mit dem Buchstaben J abgekürzt. Sie sitzt unter einem LKW, weil sie mit ihrer Freundin Luca Verstecken spielt. Dieser LKW gehört seiner Umzugsfirma. Es ist nämlich der Tag, an dem die Familie der Ich-Erzählerin aus diesem Dorf vom Hof wegziehen wird in eine andere Gegend, in eine bessere Wohnung. Das ist also ein sozialer Aufstieg, den die Mutter sich schon sehr lange gewünscht hat. Und während diese Ich-Erzählerin unter diesem LKW sitzt, zieht quasi nochmal das ganze Dorf an ihr vorbei, so in Kniehöhe, um sich zu verabschieden. Und das ist der Anlass, die Geschichte dieses Dorfes in Erinnerungen und die Beziehungen der Menschen untereinander noch einmal aufzurollen.
Womit wir auch bei der Lesestelle wären. Isabelle de Mee trägt uns jetzt vor aus Julia Joosts »Wo der spitzeste Zahn der Karawanken in den Himmel hinauf fletscht«. Bitte sehr.
Es ist der Sommer 1994 und meine Familie zieht von Gratschbach nach Klosterberg, um alles hinter sich zu lassen, was nicht in das neu zu entwerfende Selbstbild passt. Ich will nicht. Die Möbel im Umzugslastwagen starren einander an, leichenblass, stelle ich mir vor. So gestapelt, ihrer Nützlichkeit beraubt, warten sie im Anhänger über mir auf ihr neues Zuhause. Und mir ist, als könnte ich sie durch den Anhängerboden hindurch atmen hören. In Klosterberg werden die Gegenstände nicht mehr kleine, von Mauern begrenzte Räume definieren. Der Herd, die Küche und die Kredenz das Esszimmer. In Klosterberg werden die Möbel in einem gefühlt firmamentlosen Raum frei stehen und das durch die Glasdecke fallende Sonnenlicht wird ihnen schmeicheln. Die Fotos der Ahnentafel verschwinden in der Garage. Stattdessen wird ein großer Spiegel über dem kleinen Marmortisch angebracht. Alle Farben werden aus den Sesseln und Vorhängen verbannt und durch dezente Malventöne auf Samt- oder Seidenstoffen ersetzt oder durch zurückhaltendes Beige und Granit. Und auch die Kleider der Mutter werden nach und nach verändert. Die Schürzen der Trachten bekommen gedeckte Farben oder werden schwarz. Unauffällig will man in Klosterberg sein, mit Diskretion den eigenen Stil unterstreichen. Im Klosterberger Elternbadezimmer werden die Fliesen in Pastell gehalten sein. Die grünen Fliesen des Gratschbacher Badezimmers, in dem ich mich mit Vaters Kamm rasierte, bleiben kahl zurück. Nur das neue Kinderbadezimmer darf bunt sein. Das tabakfarbene Sky des Sessels kommt neben das geölte Tischchen mit den verkrummten Beinen, sodass warme und kalte Elemente sich gegenseitig zum Tanz auffordern, wird die selbsternannte Dorfinnenarchitektin zu meiner Mutter sagen, während sie zwanghaft die verdorrten Blätter von Mutters Terrassenpflanzen zupfen wird. Und dass die warmen Farben die kalten brauchen und umgekehrt, damit sie überhaupt als solche zur Geltung kommen. Meine Mutter wird der Dorfinnenarchitektin vorgaukeln, dass sie das alles längst weiß und sie deswegen nur bestätigen könne, was diese sage. 3 Minuten nach ihrer Abreise wird die Mutter schon am Weg nach Feldkirchen sein, um im Textilgeschäft neue Stoffe zu besorgen. Alles wird sie jetzt neu beziehen wollen, einschließlich uns Kindern. So wird der Stress meiner Mutter sie auch noch nach dem Umzug zeichnen. Kritzi kratzi.
Isabelle de Mee las aus Julia Joos, wo der spitzeste Zahn der Karawanken in den Himmel hinauf fletscht. Der Roman ist im Surkamp Verlag erschienen und steht auf Platz 3 der SWR Bestenliste im Mai. Vielen Dank. Ja, wir haben es gehört. Julia Schröder, die 11-jährige Erzählerin, liegt unter einem Lastwagen und erklärt sich und die Welt. Schaut so an, was da in dem Dorf alles noch so los ist. Mit einer, sagen wir mal, ungewöhnlichen Perspektive ist ja auch das literarische Versprechen verbunden, etwas Neues über die Welt zu erfahren, die da erzählt wird. Gelingt das der Autorin?
Ja und nein, würde ich sagen. Also das Genre dieses Buchs, das wird einem relativ schnell deutlich, wenn man anfängt zu lesen. Das ist das, wofür sich so der Ausdruck negativer Heimatroman oder Anti-Heimatroman eingebürgert hat. Das ist in der österreichischen Literatur beliebt und verbreitet. Josef Winkler hat solche Sachen geschrieben. Diejenige, die das wahrscheinlich am grausamsten gemacht hat, ist Elfriede Jelinek. Bei Julia Jost wird das wieder aufgegriffen, also diese Haltung der Distanz zum eigenen Herkommen, dem man aber eben nicht entkommen kann, aber man muss eben immer dagegen halten. Und man könnte jetzt meinen, das ist vielleicht ein bisschen abgegriffen, das fand ich aber in diesem Buch überhaupt nicht so, eben weil die Erzählstimme so ungewöhnlich ist. Also es ist eben aus der Perspektive dieses Mädchens, dieses, naja, man kann sagen, schon halbwüchsigen Mädchens, also das ist jetzt kein kleines Kind mehr. Und dieses Mädchen ist noch dazu eine Person, die da nicht so gut reinpasst in diese ganze dörflich-ländliche Kärntner-Hinterwelt. Einfach weil sie, ja, man kann es glaube ich schon sagen, die entdeckt ihre Queerness, ja, ohne dass sie das so sagt. Aber sie ist eben in ihre Freundin wirklich verliebt. Also entspricht nicht diesen Rollenbildern. Also sie mag keine Kleider anziehen, sie mag Fußball spielen. Und naja, man kann sich vorstellen, dass sie damit auch ganz schön oft vor die Wand läuft. Und aus dieser Perspektive ist natürlich der Blick auf die Erwachsenen, die das da alles so
rustikal,
haderosche Cartoon-Figuren so ihr Leben vollziehen, auch dauernd irgendwelche Affären miteinander haben und sowieso auch eigentümlichste politische Einstellungen. Also ich meine, es ist auch ein Buch, in dem der Aufstieg der FPÖ eine große Rolle spielt. Aber dadurch, dass dieses Mädchen das schildert, ist das eben alles nicht so erwartbar. Das hat mir daran wirklich gut gefallen. Aber es gibt noch eine Menge andere Dinge, die mir an dem Buch gut gefallen haben. Da kommen wir vielleicht noch drauf.
Sie haben ja gerade eben auch noch einen weiteren Stichpunkt geliefert. Und zwar, Sie haben gesagt, es ist ja nicht nur ein Anti-Heimat-Roman, sondern möglicherweise auch ein Coming-of-Age-Text. Darüber werden wir vielleicht gleich sprechen. Aber vielleicht schauen wir uns etwas intensiver die Sprache an, wenn wir uns schon die ersten Seiten vornehmen, gibt es da ja eine Vielzahl von ungewöhnlichen Adjektiven und Stabreimen. Da ist zum Beispiel von einem Kontrapunkt des klunzenden Klagens die Rede. Das ist mir sozusagen direkt in die Augen gesprungen, Frau Fessmann. Wie würden Sie denn die Sprache der 1982 in Kärnten geborenen Autorin beschreiben? Und spricht da überhaupt ein Kind?
Also ich fand auch, wie Julia Schröder, auf jeden Fall diesen Ton auffallend. Also einfach eine originelle Erzählstimme und nicht nur, dass sie dann Dialekt reinbringt, Kärntner Dialekt oder Slowenisch, sondern dass sie eine originelle Art hat eigentlich. Also wenn sie am Anfang die Karawanken beschreibt, diesen Gebirgszug zwischen Kärnten und Slowenien, das geht sogar über in die eigene Körperlichkeit. Es wird dann ihr Foto beschrieben und ihr fehlt eine Zahnlücke. Und dann werden diese Bilder ineinander übergeblendet. Also das macht sie schon sehr toll. Und ich würde sagen, es ist nicht eine echte Kinderperspektive. Es ist eher eine Retrospektive einer erwachsenen Person, die zurückdenkt, wie sie als Kind war. Und diese Idee, sie unter den LKW zu sitzen, ist insofern, finde ich, sehr gut, weil es ist, ein LKW ist zwar ein mobiles Fahrzeug, aber sie hat praktisch so einen Ankerpunkt in dieser Welt, die immer drumherum kreist und Episoden erzählt. Also zum Beispiel eine ganz wichtige Geschichte, die immer wieder auftaucht, ist, dass ein Junge, Franzi hieß der, beim Spielen, die haben mit einem alten Nazimesser, mit einem SS-Messer rumgespielt und das dem Großvater, glaube ich, gehörte. Und das fiel in den Brunnen und dann musste das wieder rausgeholt werden. Und die Kinder haben diesen nicht sehr beliebten Neuankömmling abgeseilt, festgebunden an den Füßen und nach unten im Brunnen gesteckt. Und das ging natürlich nicht gut. Also sie hatten dann das Seil in der Hand und der Junge steckte im Brunnen. Die Feuerwehr kam und zogen den Jungen wieder raus und der war bedauerlicherweise tot und hatte erstaunlicherweise auch noch das Messer im Leib. Das ist so eine Erzählung, die praktisch die ganze Zeit immer wieder aufgenommen wird, dieses Schicksals, dieses Franzi. Und ein anderer Teil ist die, ja, man könnte sagen, Kaufsucht der Mutter, spielt ja Mitte der 90er Jahre. also in der Zeit, in dem praktisch der Kapitalismus ganz fröhlich von allen Seiten gefeiert wurde und für die Bevölkerung dort sich mit dem Osten ein neuer Absatzmarkt eingerichtet hat. Und der Vater hat LKWs gekauft und verkauft, 50 LKWs, kam zu Reichtum und die Mutter musste diesen Reichtum irgendwie ausgeben und sich das Leben schön machen. Und die müssen eigentlich letzten Endes umziehen, weil das Haus zu klein geworden ist und dieser ganze Plunder, den die Mutter angesammelt hat, auf den teuren Mercedes des Vaters draufgeknallt ist. Und dann hieß es, also geht's nicht weiter, wir brauchen ein größeres Haus. Und das ist schon irgendwie eine verrückte Fantasie, diesen Materialismus so zu beschreiben, aus so einer sowohl symbolisch wichtigen Position unter diesem LKW als auch aus so einer gedeckten Perspektive. Und die Liebe zu der Freundin, zu der Luca, spielt eine Rolle. Aber die Freiheit, die sie sich nehmen kann, weil sie diesen einen Anker hat, dass die da eben da unten sitzt und praktisch von den Erwachsenen immer nur die Waden sieht, ist schon sehr gut gemacht.
Die Bestenliste-Kollegin Iris Radisch hat, glaube ich, gesagt, wenn ich mich richtig erinnere, in ihrer Besprechung des Romans, dass wir hier auch ein Porträt der Boomer-Generation lesen, über genau die Mutter, die im ständigen Kaufrausch ist. Von Elfriede Jelinek, die gerade eben auch schon erwähnt worden ist, gibt es einen kleinen Blurb hinten drauf, würde ich gerne zitieren. Und zwar lobt sie die heitere Bösartigkeit des Buchs, und die gibt es ja wirklich, die zur, und das ist jetzt doch sehr komisch, zur Verbesserung der Welt oder ins nächste Wirtshaus führe. Wohin führt denn der Karawankenroman Ihrer Meinung nach, Herr Schröder?
Also ich würde gerne ganz kurz erst mal was dazu sagen zu diesem Begriff Anti-Heimat-Roman. Das ist nämlich sehr, sehr komisch, weil ich zwei Interviews mit Julia Jost gehört habe, in denen sie sich beiden vehement gegen diesen Begriff wehrt, mit dem Hinweis, sie möge die Landschaften, die Leute ja dann doch eigentlich ganz gerne, was ich vollkommen absurd finde. Also da sieht man manchmal, dass es besser wäre, wenn Autoren nicht über ihre eigenen Bücher sprechen, weil es ist dezidiert ein Anti-Heimat-Roman und sie kann die Leute dort mögen. Also in der Heimat will, glaube ich, niemand leben, die sie da beschreibt, zwischen Wirtshaus, Karawanken. Und sie fragten vorhin nach Coming of Age. Und das finde ich ganz interessant, weil das, glaube ich, diese Coming of Age-Geschichte, die es möglicherweise ist, mit dem politischen Gehalt dieses Buchs zu tun hat. Also man darf nicht vergessen, die Erzählerin, die Ich-Erzählerin, ist 1982, 1983 geboren. 1986 ist Kurt Waldheim Bundespräsident geworden. 1988 begann der kometenhafte Aufstieg von Jörg Haider. Hier im Roman sind Beschreibungen von diesen Treffen, Soldatentreffen auf dem Ulrichsberg, Veteranentreffen mit SS-Angehörigen, an denen auch der Bruder der Ich-Erzählerin teilnimmt. Das heißt, die Entwicklung dieser Ich-Erzählerin hängt auch damit zusammen, dass sie das, was sie sieht, auch immer stärker, und das sieht man im zweiten Teil des Romans, auch politisch einordnen kann. Nochmal ganz klar, das ist nicht die Perspektive und die Bewusstseinsqualität einer Elfjährigen, die hier herrscht. Das ist völlig klar. Das gegen den Roman zu verwenden, halte ich für etwas formalistisch, muss ich sagen, weil es halt auch kein in dem Sinne realistischer Roman ist. Was mir an diesem Buch ungeheuer gut gefällt, ist tatsächlich die Sprache, oder ich will fast sagen, dieser sehr kunstvoll hergestellte Sound, diese Mischung aus dialektalen Verschnitten, das schafft Atmosphäre. Und ich glaube, darum geht es auch. Ich glaube, es geht darum, eine bestimmte Atmosphäre zu schaffen und die darzustellen, in der all diese Wirtshausgespräche, all diese politischen, es gibt eine grauenhafte Großmutter, die tatsächlich dann immer noch erzählt, wie stolz sie darauf ist, dass in Kärnten 1938 98,98% für den Anschluss Österreichs ans Deutsche Reich gestimmt haben und so weiter. Und all das wird so vermengt miteinander, aber es ist kein Durcheinander, sondern es ist eine Vielzahl an Geschichten. Und es gibt ja tatsächlich auch eine Jörg-Haider-Figur in diesem Buch. Erst ist er Feuerwehrhauptmann, Gernot Pfandl heißt er, dann wird er Bürgermeister und dann gründet er eine Initiative Österreich nach vorn, der sich mehr als 500.000 Leute anschließen. Also der wird zu einer nationalistischen Politiker-Ikone und der Bruder der Ich-Erzählerin wird sein Chauffeur. Also all das steckt da drin, also ein Aufstieg, eine politische Erzählung und gleichzeitig aber auch diese persönliche Entwicklungsgeschichte. Und wie gesagt, das ist alles sehr, sehr viel. Es ist, das gebe ich zu, in einem Tonfall geschrieben, der oft hart an der Grenze zum überbordenden und auch zum vielleicht überlasteten steckt. Aber insgesamt finde ich, das ist ein Debütroman. Also ich würde fast sagen, das ist sowas wie der Anti-Heimatroman 2.0.
Ich kann Christoph Schröder da absolut zustimmen. Das hat eben auch so eine, weil es eben nicht mehr die Generation der Kinder ist, der Kriegsteilnehmer, derjenigen, die eben irgendwie Hitler super fanden und für einen Anschluss gestimmt haben, sondern es sind die Enkel, und zwar die sehr jungen Enkel, um die es da geht. Und es ist nicht von dieser existenziellen Dringlichkeit, mit der das in Vorläufern so vorgetragen worden ist, sondern die Erzählerin, die kann da fünfe gerade sein lassen. Also die muss diese Kämpfe gar nicht kämpfen, sondern sie weicht eigentlich aus. Und das drückt sich auch in der Sprache aus. Sie kann verspielt sein, sie kann da salopp sein. Und man merkt einfach, das, was da 50 Jahre vorher passiert ist, das beschädigt zwar das Leben dieser jungen Menschen, aber sie merken es gar nicht so. Also es ist nicht so, als müssten die jetzt da den Aufstand wagen oder so. Das machen die nicht.
Ich will noch ganz gerne über einen Punkt sprechen, und zwar die Kritikerin der Süddeutschen Zeitung schrieb, dass sie so nach ab der Hälfte des Buchs den Überblick über das kuriose Personal verloren habe. Wie ist das Ihnen ergangen?
Ich würde nicht vom Überblick sprechen. Also weil das was Kreisförmiges hat, muss man das auch nicht immer in dem Moment festhalten. Und ich würde das sehr unterstützen mit dieser Perspektive der Enkelgeneration. Und das ist ein interessanter Aspekt, dass die Auseinandersetzung im Nationalsozialismus oder mit neuen rechten Bewegungen tatsächlich da auftaucht wie ein Landschaftselement. Also das würde ich, wenn man es politisch kritisieren will, dann wäre das eine Stelle, wo man sagen könnte, das ist fast politische Folklore. Ja. Und fast der folkloristische Aspekt des Heimatromans, dass eine Heiderfigur auftaucht, natürlich in einem Kärntenroman muss es eine Figur geben, der spricht ja praktisch Heiderreden im Original. Ja. Und gleichzeitig ist es auf jeden Fall nicht das, wofür die Erzählerin antritt. Die interessiert es nicht wirklich. Ich weiß nicht, wie Sie das gesehen haben, ob das also Sie nicht stört.
Die Autorin interessiert das sehr wohl, diese Erzählerfigur interessiert es halt nicht. Ich meine, die soll eben 11 sein. Aber gerade dieser eigentlich aufhaltsam aufsteigende Politiker, der ist da ja keine Deko in dem Buch, ja, sondern der greift ja in das Leben dieser Familie extrem ein, weil er nämlich den Vater total korrumpiert und die Mutter damit auch. Also das sind halt sehr unsaubere Geschäfte, die die machen. Das wird nur so angedeutet, dass da irgendwas ganz Schreckliches mit diesen Lastwagen dann passiert. Und das heißt, dieses familiäre Binnenverhältnis, das eigentlich so durchschnittlich okay ist. Also die Mutter spinnt halt, die hat einen Kaufrausch, aber der Vater ist soweit erstmal ein ganz okayer Typ. Aber das wird dadurch eigentlich ausgehöhlt und zerstört. Und das sind so Aspekte, die übersieht man zunächst mal vielleicht, weil man so damit beschäftigt ist, sich da in diesem Kosmos zurechtzufinden. Aber so nach und nach kriegt einem das dann eben doch irgendwie so ins Bewusstsein. Und dann merkt man auch, ja, das mag sein, dass das wie ein Bestandteil der Landschaft ist. Und das ist ja gerade das Schlimme. So würde ich das sehen.
Ja, der rechte Politiker ist ja auch der Feuerwehrmann, der den Franzi aus dem Brunnen gezogen hat. Und ganz am Ende kommt raus, dass dieses Messer offenbar ihm unglücklicherweise bei der Rettungsaktion in den Jungen eingedrungen ist mit einer SS-Symbolik. Aber ich finde trotzdem, dass diese Art, die Geschichten dann zu verknüpfen, für mich nicht was ist, was den Kern des Buches ausmacht, sondern eher so ein bisschen folkloristisches Dekor. Ich kann es nicht anders sagen.
Ja, da müssen wir dann in einem Dissens bleiben. Aber das macht ja auch, glaube ich, gar nichts, dass man diese Bücher unterschiedlich liest. Ich habe eher so das Gegenteil im Kopf, dass diese politischen Geschichten den Roman sozusagen unauffällig vorantreiben oder auch zusammenhalten, während dann drumherum diese ganzen durchaus auch burlesken Dinge erzählt werden. Und ich weiß jetzt nicht, wer die Kollegin von der Süddeutschen Zeitung war, die den Überblick verloren hat, aber da kann man ja schon mal fragen, was macht sie dann, wenn sie mal Dostojewski lesen muss oder so. Also dann legt man sich halt einen Zettel daneben und schreibt das auf. Und also ja, also ich meine, das geht schon, man kann da schon den Überblick behalten, so schwer ist es nicht.
Also wie dekorfähig ist das Politische, jedenfalls in diesem Roman, wo der spitzeste Zahn der Karawanken in den Himmel hinauffletscht. Julia Joos Roman ist im Surkamp Verlag erschienen und steht auf Platz 3 der SWR-Bestenliste im Mai. Vielen Dank.